Ja, vielen Dank an das Lobpreisteam. Richtig tolle Lieder habt ihr ausgesucht. Ich finde, das passt auch wirklich so zu diesem Gottesdienst. Ich liebe Lieder, die Jesus zentriert sind, die unseren Blick auf ihn werfen, damit wir seine Größe sehen. Our God is greater. Ist es so? Amen. Er ist größer als alles andere. Und ich weiß, wenn wir in diese Welt schauen, dann sieht es sehr, sehr dunkel aus, sehr trüb. Und wenn man seine ganze Zeit nur mit den Nachrichten verbringen würde, dann könnte man sehr hoffnungslos werden und in Depressionen versinken, aus die man nicht mehr wieder herauskommt. Aber es ist so wichtig, dass wir unseren Blick auf Jesus Christus richten und auf das, was sein Wort uns sagt. Und ich möchte jetzt vor der Predigt, dass wir uns gerne noch kurz die Zeit nehmen, um zu beten. Ich möchte gerne für euch beten, aber es ist mir immer so wichtig, dass jeder Einzelne sein Gebet auch persönlich an Gott richtet. Jedes Mal, wenn wir das Wort Gottes hören, hat es das Potenzial, unser Leben zu verändern. Warum? Weil es das Wort Gottes ist, weil es sein Wort ist. Sein Wort hat Kraft. Die Bibel sagt, die Bibel ist ein Schwert, das scheidet zwischen Geist und Seele. Hört sich ein bisschen brutal an, ein Schwert. Aber es gibt offensichtlich Dinge in unserem Leben, die müssen weggeschnitten werden. Und das geht nur durch das Wort Gottes. An anderer Stelle heißt es im Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Warum brauchen wir Licht? Ja, weil es ganz schön dunkel werden kann auf unserem Weg. Und das Wort Gottes schenkt uns Licht, damit wir klar sehen können in dieser dunklen Welt. Und Gottes Wort möchte dir heute Licht schenken. Gottes Wort möchte vielleicht heute Dinge abschneiden, die nicht gut für dich sind. Und deshalb würde ich dich jetzt einfach einladen, dass wir kurz in der Stille, jeder für sich, dass du dein Gebet an Gott richtest und ihn bittest, dass er dir das schenkt, was er dir heute geben möchte, dass er dir ein hörendes Herz schenkt, ein Herz, das sanftmütig sein Wort aufnimmt, denn nur so wird das Wort Frucht in unserem Leben produzieren. Erinnert euch an das Gleichnis vom Seemann. Der Seemann streute das Saatgut, aber nicht überall fiel es auf guten Boden und brachte Frucht. Und es ist nicht, weil es am Samen liegt. Der Same hat immer Potenzial, etwas hervorzubringen. Aber es kommt darauf an, auf welchem Boden er fällt. Und wenn du heute vielleicht hier reingekommen bist, auch mit einer Schwere und denkst, ey Mann, es fällt mir gerade echt schwer, irgendwie bin ich gedanklich so zugeballert mit Infos oder mit Sorgen und mit allem, was ich machen muss, mit Ängsten, dann bitte Gott jetzt darum, dass er dir hilft, wirklich dein Herz weich zu machen, aufzumachen für das, was er dir heute geben möchte. Also nehmen wir uns kurz Zeit und ich schließe dann dieses Gebet ab. Vater, ich danke dir für diese gemeinsame Zeit, die wir haben. Wir danken dir für dein Wort, Herr, das nie vergeht. Dein Wort, das die Kraft hat, unsere Seele zu retten, wie es die Bibel sagt, Herr. Und ich bete, dass du uns ein hörendes Herz schenkst. Ich bitte dich, dass du jetzt alle Schwere rausnimmst, dass du uns hilfst, dein Wort mit Sanftmut aufzunehmen. Heiliger Geist, ich bitte dich, bringe Offenbarung, schenke Ermutigung, schenke Kraft, schenke Perspektiven und neuen Glauben, Herr, da wo er vielleicht gerade am Erlischen ist, Herr. Aber du möchtest deinen Lebenshauch neu einhauchen. Und ich danke dir, dass du das heute tun wirst. Wir wollen von dir empfangen und stehen mit offenen Herzen bereit. Amen. Ja, also ich möchte euch zunächst danken, dass ihr die Türen eurer Gemeinden aufgemacht habt für unsere verfolgten Geschwister. Ich bin hergekommen, stellvertretend für Sie, und die meisten von euch werden wahrscheinlich nie einem verfolgten Christen begegnen. Und ich habe immer sehr, sehr große Ehrfurcht vor dieser Aufgabe, denn ich stehe hier repräsentativ für Sie. Ich bin Ihr Gesicht und ich bin Ihre Stimme. Und manches Mal komme ich in Gemeinden und dann kommen Pastoren, Leiter auf mich hinterher zu und entschuldigen sich dafür, dass nicht so viele Leute im Gottesdienst waren. Es ist nicht immer so, aber ich hatte es schon erlebt. Und dann sagen sie mir, weißt du, als sie gehört haben, Open Doors kommt und es wird Thema verfolgte Christen sein, dann haben mir einige gesagt, ich verkrafte das nicht. Ich kann nicht noch mehr zum Thema Leid hören. Es ist so viel in dieser Welt los und es ist ganz, ganz schlimm für mich. Und deshalb bleibe ich lieber zu Hause. Und ich kann es auf einer Seite natürlich verstehen, denn es passieren selbstverständlich schreckliche Dinge auf dieser Welt. Und das Thema Verfolgung ist kein leichtes. Und das Thema Leid schon gar nicht. Aber es ist nie mein Ziel, wenn ich in eine Gemeinde komme, einfach nur Leidensgeschichten zu erzählen, damit wir alle traurig wieder rausgehen. Das kann es nicht sein. Wir müssen die Leidensgeschichten hören und kennen. Warum? Damit wir verstehen, durch was unsere Geschwister durchgehen. Denn wir sind eine Familie, wir sind ein Leib und wir müssen uns auch füreinander interessieren. Und ich sage, je härter die Zeiten werden, desto enger muss der Leib Christi zusammenrücken. Und wir müssen füreinander einstehen. Wir müssen eng beieinander bleiben, füreinander beten. Und es kann ganz schön herausfordernd sein, in all diesem Leid und in Schwierigkeiten wirklich hoffnungsvoll zu bleiben. Aber es gibt nur einen Weg, dies zu tun. Wir haben es auch heute in dem Lied gesungen, Oceans. Wenn die Stürme toben und die Wellen so hoch erscheinen und du denkst, hey, ich sehe hier gar nichts mehr, es ist Dunkelheit, die Wellen kommen in mein Boot rein. Wie kannst du gechillt in deinem Boot bleiben? Ich check's ehrlich gesagt immer noch nicht, dass Jesus da in diesem Boot schlief. Die Stürme toben, Wasser füllt das Boot auf und der schläft. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber es ist möglich offensichtlich. Und Gott lädt uns dazu ein. Und als Petrus aus dem Boot stieg, genau das Gleiche. Okay, er macht einen Schritt im Glauben raus und sagt, hey, ich gehe raus. Und in einem Moment fängt er an zu sinken. Und wir wollen Petrus nicht verurteilen. Ich weiß nicht mal, ob ich einen Schritt geschafft hätte. Also er hat es ja schon, zumindest ist er schon mal auf dem Wasser gelaufen. Aber der Moment, wo er anfing zu sinken, war der Moment, wo er nicht mehr seinen Blick auf Jesus richtete, sondern auf die Wellen drumherum. Und die Frage ist, worauf richtest du deinen Blick? Aufs ZDF, ARD, Fokus, die Zeit, was auch immer du liest und hörst. Den Ukraine-Krieg, den Krieg in Nahost, die Nachfolgen von Corona, die Bildungskrise, die Wirtschaftskrise. Wir können die Liste endlos lang führen. Oder richtest du deinen Blick auf Jesus? Und wenn du deinen Blick auf Jesus richtest, dann wird sich dein Fokus verschieben. Dann wirst du nämlich mehr seine Größe sehen als die Größen der Wellen. Denn er ist immer größer als jede Welle, jede Krise und jedes Problem. Innerlich ruhig bleiben wir, wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn vor Augen halten. Und die Frage ist, wie gut kennst du Jesus? Wie eng bist du mit ihm? Und ich glaube, es ist ein ziemlicher Indikator auch dafür, je nachdem, wo du stehst, wie du auch mit Sorgen und Problemen und Leid umgehst, spricht dafür, wie sehr du ihn vor Augen hast. Und es geht nicht darum, dass du jetzt deshalb ein schlechter Christ bist oder nichts wert. Wir verurteilen uns da ganz schnell. Es geht darum, dieses Leben in diesem Sieg zu leben, den Jesus Christus für uns erworben hat. Und das bedeutet nicht, dass wir keine Probleme haben. Sieg heißt nicht, wir werden durch gar kein Leid, durch gar keine Schwierigkeit hier gehen. Und wisst ihr, Lieben, das ist unser Problem auch hier in der westlichen Welt. Ich habe mich vor 2 Tagen, war ich bei einem Jugendkreis und habe dort gesprochen. Dann kam eine junge Studentin auf mich zu und sagte, ich bin so froh, dass wir hier in Deutschland leben und dass wir hier in Freiheit leben und dass es uns auch so gut geht. Und versteht mich nicht falsch, ich bin auch dankbar für all die Sachen. Und doch frage ich mich, ich wage es zu fragen, haben wir der verfolgten Kirche tatsächlich was voraus? Wir leben in einer Gesellschaft, die hauptsächlich darauf aus ist, unser Leben schnell, bequem und einfach zu machen. Und das an sich ist nichts Schlechtes. Nur ein Marathonläufer oder irgendein Sportler, der sich auf die Olympiade vorbereiten will, wenn der seinem Körper nie was zumutet, wie will der denn seinen Lauf vollenden? Wie will der die Goldmedaille gewinnen? Ich müsste eigentlich heute trainieren, aber es ist mir zu anstrengend. Oh, und heute ist auch so heiß draußen und der Boden ist halt auch nicht so bequem heute. Und eigentlich habe ich heute echt Bock auf Schwimmbad und einfach Eis essen. Ah, das gönne ich mir heute. Und dann kommt der nächste Tag. Ach, heute regnet's. Oh, ist aber kalt draußen. Oh, ist sehr kalt. Weiß nicht. Ah, Filmeabend wäre jetzt eigentlich ganz gut und Pizza. Ah, das bin ich mir wert. Ah ja, das mache ich. Und irgendwann mal muss er antreten. Und dann ist die Frage, wie gut er abschneidet. Was ich sagen will, ist, wenn wir unser Leben immer nur danach leben, dass alles möglichst bequem ist und wir jedem Leid aus dem Weg gehen wollen, dann sind wir nicht resilient. Wir sind nicht für Anfechtungen geschaffen, ihr Lieben. Du lebst in dieser Welt und Anfechtungen werden kommen. Und Jesus hat es vorausgesagt. Und du kannst einfach den Kopf in den Sand stecken, so tun, als ob sie nicht da sind. Wird schon vergehen, wird schon vergehen. Oder du machst dich bereit und sagst, ich möchte diesen Lauf vollenden. Ich ziehe die Waffenrüstung Gottes an. Das sind alles Bilder, die die Bibel gebraucht. Leute, wir sind in einem Krieg. Nicht in einem physischen Krieg, Gott sei Dank, aber doch befinden wir uns in einem Krieg. Wenn uns die Bibel sagt, wir sollen die volle Waffenrüstung Gottes anziehen. Das spricht von Bereitschaft. Das spricht davon, Gegenwind zu bekommen. Und wenn wir uns nie mit Leid beschäftigen, auseinandersetzen wollen, dann verweichlichen wir uns selbst. Und wir werden die kleinsten Stürme nicht bestehen können. Es wird uns einfach sowas von umhauen, dass wir sagen, ich bin unfähig, ich kann das nicht. Und doch hat uns Gott geschaffen, um diese Stürme zu überwinden, mit ihm zusammen. Nicht jeder Sturm wird ausbleiben. Aber wenn wir durchgehen, dann sollen wir siegreich da durchgehen, indem wir unseren Blick auf Jesus gerichtet halten. Wie halten wir unseren Blick auf Jesus gerichtet? Soll ich mir da ein Bild aufstellen, dieses Bild die ganze Zeit angucken oder mir Chosen von morgens bis abends anschauen? Ist vielleicht auch nicht mal so schlecht, also ich finde die Serie richtig gut. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie du deinen Blick auf Jesus gerichtet hältst. Natürlich musst du arbeiten, deinen Haushalt machen und. Aber es gilt, Zeit mit ihm zu verbringen und zwar qualitative Zeit. Ich spreche nicht davon, ich mache meine Wohnung sauber und putze die Fenster und höre mir ein bisschen Lobpreismusik an. Das kannst du auch machen, wunderbar. Ich bin im Auto und höre mir irgendwie eine Predigt an. Ich bin in der Bahn und lese ein gutes Buch. Qualitätszeit bedeutet, ich nehme mir ganz bewusst Zeit für Jesus und mich. Und da interessiert mich mein Telefon nicht. Ich mache nichts anderes nebenher. Und was erschreckend ist, ihr Lieben, dass die meisten Menschen das gar nicht mehr können. Weil wir immer irgendwas tun müssen und wir tun so viele Dinge noch nebenher und nebenbei. Weil es geht ja. Selbst am Mittagstisch hängen die meisten doch noch auch über ihrem Handy, anstatt miteinander zu reden, zu kommunizieren. Jesus möchte Qualitätszeit mit dir. Du wirst ihn nicht kennenlernen nebenher. Du musst ihn zum Zentrum, zum Fokus deines Lebens machen. Und dazu gehört, sich Zeit für ihn zu nehmen, Zeit mit seinem Wort. Ihr könnt ZDF, ARD von morgens bis abends angucken. Aber ich sag dir, am Ende des Tages hast du dir nichts Gutes damit getan. Weit davon entfernt, dass wir uns nicht informieren sollen, im Sinne von, oh, das interessiert mich nicht, was alles in der Welt abgeht. Doch, wir sollten schon wissen, was da passiert. Die Frage ist nur, wie viel Zeit verbringst du damit? Musst du jede Stunde die Radionachrichten dir anhören? Oder sagst du, ich verbringe den größeren Teil damit, dass ich mich mit dem fülle, was das Wort Gottes sagt? Dass ich Zeit mit Jesus verbringe? Weil wenn du das tust, dann siehst du, wie groß er ist. Und dann wird das Problem vor dir letztendlich ganz klein erscheinen. Zeit mit Jesus. Das ist der Schlüssel. Wisst ihr, es sind herausfordernde Zeiten, aber es sind nicht die schlimmsten Zeiten. Die Menschheitsgeschichte hat noch weit schlimmere Dinge erlebt, als das, was wir heute haben. Und hat sie überlebt. Und wir werden auch diese Krisen überleben. Die Frage ist nur, wie. Und eigentlich sollten wir anders sein als die Welt. Die Welt hat ihre Art und Weise, wie sie mit all dem umgeht. Und die Bibel sagt im Römer 12, 2, passt euch nicht dem Weltlauf dieser Zeit an. Macht es nicht wie die Welt. Jesus hat gebetet, sie sind in dieser Welt. Ich bitte dich nicht, dass du sie nicht aus der Welt nimmst. Aber sie sollen nicht von dieser Welt sein. Was bedeutet, ich soll nicht so denken und handeln, wie diese Welt handelt und denkt. Wie soll ich denn? Weiter heißt es im Römer 12, 2, lasst euch verändern, ja wie? Ich kann mich ja selbst nicht ändern. Bingo, kannst du auch nicht. Die Bibel sagt, wie du verändert wirst. Lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Wenn dein Denken verändert ist, wenn du anfängst, gemäß des Wortes Gottes zu denken, dann wird sich das auf dein Handeln übertragen. Dein Handeln ist immer von deinem Denken bestimmt. Wenn du anfängst, dich mit der Bibel intensiv zu beschäftigen und zu lesen, was Gott zum Thema X, Y, Z sagt, und anfängst, dieses Denken aufzunehmen, dann wirst du das automatisch auch leben. So findet Veränderung statt. Deshalb verbringe ich persönlich lieber mehr Zeit mit Gottes Wort. Das zeigt mir, our God is greater. Our God is stronger than anything in this world. Und deshalb kann ich sagen, machen mir diese Dinge dann auch nicht mehr Angst. Sie machen mir auch nicht Sorgen. Und nicht, dass ich nicht mal auch darin verfallen kann. Man hört das und denkt sich, oh krass, krass, was passiert denn jetzt? Aber wenn das passiert, dann weiß ich, wo ich hingehen muss. Ich weiß, ich komme zu ihm zurück, meinem Anker, meinem Zufluchtsort, meiner festen Burg. Darin berge ich mich. Und es ist kein physischer Ort, sondern das ist Beziehung mit ihm. Das ist ein Ort, den du in ihm findest, wenn du Beziehung mit ihm pflegst. Wie schaffen es unsere verfolgten Geschwister, durch so viel Leid zu gehen und trotzdem im Glauben festzuhalten? Ein Schlüssel ist definitiv, dass sie sich in ihrer Beziehung an Jesus klammern. Wenn du Jesus wirklich gut kennst und so eine Tiefe in deiner Beziehung mit ihm hast, dann bist du auch willig, für ihn zu leiden. Ganz schlimmes Wort hier, leiden. Oh, das tut schon weh, wenn man sagt. Und es ist auch so. Aber Gott kann Kräfte in uns freisetzen. Die kommen nicht von uns, die kommen von ihm. Und unsere Geschwister zeugen sprichwörtlich von Zeichen und Wundern, die sie erleben. Und das ist das eine, die Beziehung zu ihm. Und das andere, worauf sie immer hinweisen, ist das Gebet. Wenn man einem verfolgten Christen begegnet, und das tun wir reisen in diese Länder, wir besuchen unsere verfolgten Geschwister, nicht um dort vor Ort die Arbeit zu machen, das machen die Einheimischen. Wenn wir dort vor Ort wären, wir würden sie in unglaubliche Gefahr bringen. Wir treffen uns mit ihnen, je nachdem in welchem Land, manchmal an abgelegenen Orten, denn wenn die Behörden sie mit uns sehen würden, würden sie gleich zitiert und verhört werden. Und wenn man sich mit ihnen trifft und fragt, was braucht ihr am dringendsten? Und es gibt Brüder und Schwestern, die von heute auf morgen alles verlieren. Muslime, die sich zu Jesus Christus bekehren, die haben alles verloren. Ihren Ruf, ihre Familie, ihr Haus, ihre Habe, ihr Erbe. Wenn sie ihr Leben nicht dafür verlieren, sind sie gut davon gekommen. Aber sie sagen nicht, ich brauche ein neues Haus und ich brauche jetzt Freunde, weil es ist ja keiner mehr von meiner Familie da. Das Erste, was sie immer sagen, durchweg. Betet für uns. Betet für uns. Betet, dass wir standhalten. betet, dass wir Licht sein können, da wo wir sind. Warum sagen die sowas? Das kann nur jemand sagen, der die Kraft des Gebetes erlebt hat. Der wirklich glaubt, dass Gebet tatsächlich etwas bewirkt. Die Bibel sagt im Römer Kapitel 12, Vers 12, seid beharrlich im Gebet. Und ich erlebe immer wieder, dass Menschen nicht beten oder nicht beten wollen oder nur für das Nötigste beten und Gott gar nichts mehr Großes zutrauen, weil sie an irgendeiner Stelle enttäuscht worden sind. Ich habe mal gebetet und das ist nicht passiert. Ich habe mal gebetet und dann ist das Gegenteil eingetroffen. Und ich kann die Enttäuschung verstehen. Und ich selber habe es auch erlebt. Aber die Frage ist dann, was machst du mit dieser Enttäuschung? Bleibst du da stehen und triffst für dich die Entscheidung, weil ich das erlebt habe, will ich nicht mehr beten. Gott, ich traue dir doch nicht mehr so viel zu, weil ich das nicht wieder erleben möchte. Oder du kannst sagen, ich habe das erlebt, ich kann es nicht verstehen, aber die Bibel sagt, bittet und ihr werdet empfangen. Und an der Stelle stehst du an einem Scheideweg. Und an dem Scheideweg war ich auch. Und du musst dich entscheiden, was stellst du höher, deine Erfahrung oder Gottes Wort? Was wird in deinem Leben siegen? Ich erzähle euch mal kurz mein Beispiel. Eine Cousine von mir, die hatte eine Tochter und hat sich so viele Jahre einfach ein zweites Kind gewünscht, dass ihre Tochter kein Einzelkind bleibt. Und wir haben gebetet, lange ist nichts passiert und plötzlich wird sie schwanger. Nach 10 Jahren oder so. Was für ein Wunder, was für eine Gebetserhörung. Die Schwangerschaft wird aber kompliziert und das Kind kommt behindert zur Welt. Und wir haben aber gesagt, hey, komm, wir beten, dass Gott Kraft und Heilung schenkt. Und die Ärzte haben ihr eigentlich schon vorprognostiziert, der Junge wird nicht lange leben. Und nach 3 Monaten, was haben wir für Beter mobilisiert? Und nach 3 Monaten stirbt das Kind. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich war super, super enttäuscht. Und ich habe so geweint, weil mir das so wehgetan hat. Und ich die Welt und auch Gott nicht verstanden habe. Und ich sage, Herr, ich habe doch gemacht, was du mir in deinem Wort sagst. Und wir haben doch alle gebetet und ich habe auch wirklich geglaubt und dir zugetraut, dass du es kannst. Und da habe ich ihm ganz ehrlich gesagt, Gott, weißt du was, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich weiterhin noch beten kann für Heilung oder irgendwie was anderes nach dieser Erfahrung. Und wisst ihr, wenn wir solche Fragen haben, ich ringe mit Gott. Aber ich mache es immer in der Beziehung mit ihm. Ich drehe mich nicht weg und mecker in meiner Ecke für mich selbst. Ich komme zu ihm. Ich sage so, jetzt lass uns mal reden. Ich brauche mal wirklich Antworten. Ich muss irgendwas von dir hören. Ich check das nicht. Ich bin frustriert. Und an der Stelle fordert mich Gott raus. Und hat zu mir gesagt, Maria, genau das, was ich zu euch gesagt habe. Du wirst jetzt keine Antwort darauf bekommen. Und die Frage ist, was machst du jetzt damit? Lässt du es stehen, unbeantwortet, schaffst du das und gehst trotzdem weiter mit mir und betest trotzdem weiter? Oder bleibst du da und bewegst dich keinen Zentimeter weiter? Das Ende der Geschichte war, ich habe mich entschieden, sein Wort über meine Erfahrungen zu stellen. Und ich bin weitergegangen. Und ich habe weiter gebetet. Und ihr Lieben, ich kann euch heute sagen, was hätte ich für Gebetserhörungen und Wunder verpasst, wenn ich da stehen geblieben wäre? Gott beantwortet Gebet. Gott wirkt durch unser Gebet. Verstehe ich immer alles? Nein. Manches Mal beantwortet gibt Gott unser Gebet vielleicht anders, als wir es erwartet haben. Es ist nicht, dass er es nicht beantwortet hat. Aber er hat es anders gemacht, als wir es uns gedacht haben. Und ihr Lieben, ich glaube, wir müssen doch alle zugeben, dass unser Gehirn im Vergleich zu Gottes Gehirn eine kleine Erdnuss ist. Und er doch so viel mehr weiß als wir und Zusammenhänge versteht. Da kommt dann wieder Demut ins Spiel, wo ich einfach bekennen muss, nein, ich bin nur Staub und Asche am Ende des Tages. Und wenn du sagst, so ist es besser, dann ist es so. Ich ordne mich dem unter. Manchmal ist es so, dass Gott sagt, nicht jetzt, später. Deshalb seid beharrlich im Gebet. Es würde ja nicht umsonst drin stehen, beharrlich, wenn es mal nicht länger dauern könnte. Da müssen wir dranbleiben. Und manchmal sagt Gott, ich habe dich gehört, aber ich habe was Besseres für dich. Vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Sünde und Tod besiegt hat, schon was mehr weiß als du? Und manche Dinge, ihr Lieben, kann ich nicht erklären. Warum die junge Frau vergewaltigt wurde, obwohl wir für Schutz und Bewahrung gebetet haben. Da passen die drei vorherigen Optionen gar nicht drauf. Und diese Dinge, die lassen wir am besten stehen und gehen weiter. Wenn wir alles wüssten, dann wären wir Gott. Aber wir sind es nicht. Und es ist auch gut, dass wir uns auf diesem Stand immer wieder bewegen. Was der Feind uns immer streitig machen möchte, ständig, ist Gottes Wort. Hat Gott wirklich gesagt, hat er zu Eva gesagt. Und ständig flüstert er uns auch ein. Hat Gott wirklich gesagt, dass du beten sollst? Ja, guck mal, was da passiert ist. Wem schenkst du dein Vertrauen? Wem glaubst du? Warum spreche ich das Gebet an? Ich hoffe, viele von euch bleiben heute, um noch den Bericht über unsere verfolgten Geschwister zu hören. Ich bin heute hier, um zum Gebet für sie aufzurufen. Denn das ist das, was sie am meisten brauchen. Unser Gebet. Und dein Gebet kann Berge versetzen. Nicht, weil du toll bist, sondern weil Gott groß ist. Und er dir das Gebet in die Hand gibt, damit er in diese Welt hineinwirken kann. Ganz oft schieben wir unsere Verantwortung weg auf Gott im Sinne von, Gott ist souverän. Wenn er will, dann macht er. Und wenn er nicht will, oh, dann macht er halt nicht. Ja, dann frage ich mal ganz provokativ, warum soll ich dann überhaupt noch beten? Wenn er am Ende macht, was er will, dann ist Gebet tatsächlich nur eine religiöse Praxis. Ich bete halt, weil man betet. Das macht man so als guter Christ. Und dann unterscheide ich mich nicht vom Buddhisten oder vom Muslim. Oder bete ich, weil ich wirklich glaube, dass durch Gebet Kraft freigesetzt wird. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und wenn du das glaubst, dann betest du große und kühne Gebete. Und Gott beantwortet diese Gebete. Ich liebe die Zeugnisse unserer Geschwister zu hören. Apostelgeschichte, die sich sprichwörtlich wiederholt. Es ist unglaublich. Geht mal auf unsere YouTube-Videos Geschichten von Gottes Wirken. Und ihr werdet hören, was Gott wirkt. Und unsere Geschwister führen es immer auf unser Gebet zurück. Sie sagen jedes Mal, weil ihr gebetet habt, weil ihr gebetet habt, weil ihr gebetet habt. Ja, aber das ist bestimmt, weil die Schwester Waltraud gebetet hat. Die ist halt so heilig und die betet halt immer sehr, sehr viel. Sagt wer? Gott hört dein Gebet. Warum? Nicht, weil du toll bist, nicht, weil du immer auf der Höhe bist. Aus einem einzigen Grund. Weil du sein Kind bist. Und das wird sich nie ändern. Du bleibst immer deines Vaters Kind. Die Kinder hier vorne standen, dachte ich, voll süß. Ne? Die singen, Gott ist mein Vater. Und die sind so unbelastet. Und die glauben es einfach, das ist so, ja. Und wenn sie sagen, hey, ich habe Hunger, dann sagen wir nicht, okay, wir gehen mal deine Liste durch. Hast du dein Bett gemacht? Hast du den Müll rausgetragen? Mit dem Hund Gassi? Nee, mit dem Hund bist du nicht Gassi gegangen. Ja, also, nee. Heute gibt es nichts. Wir lachen drüber. Natürlich ist das lächerlich. Aber so sehen wir Gott an. Ich habe mich heute nicht benommen. Ich habe mich heute mit meiner Frau gestritten. Ich habe mein Kind angeschrien. Ich habe meinen Chef angelogen. Da kann ich doch jetzt nicht beten. Doch, du kannst. Gerade in dem Moment solltest du in seine Arme laufen. Ihn um Vergebung bitten und dann einfach losstürmen und beten. Und Gott wird durch deine Gebete die Welt verändern. Ich schließe mit einem Zitat von unserem Gründerbruder Andrew, der sagte: Unsere Gebete können dorthin gehen, wo wir nicht hinkommen. Es gibt keine Grenzen, keine Gefängnismauern, keine Türen, die uns verschlossen sind, wenn wir beten. Du wirst niemals nach Nordkorea kommen. Du wirst niemals in den Schiffscontainer nach Eritrea kommen, wo unsere Geschwister drin sitzen. Aber deine Gebete werden an jeden dieser Orte kommen und einen Unterschied für sie machen. Und vielleicht liest du dann diese Zeugnisse in unserem Magazin und spätestens im Himmel wird jemand auf dich zukommen und sagen: Hey, Gott hat mir gezeigt, an dem und dem Tag, wo ich völlig hoffnungslos und am Boden war, hat jemand für mich gebetet. Du warst diese Person. Es kam neue Kraft, neue Hoffnung rein und es ging weiter. Die Storys möchte ich hören und ich lade dich ein, auch Teil davon zu werden. Amen.